Ja, vielen Dank für die Eröffnung. Bin ich einigermaßen zu verstehen oder gibt es da noch Probleme? Scheint zu gehen. Dann möchte ich zu meinem heutigen Vortrag kommen, der dritte im Multimedia-Strang. Und wie es der Titel schon sagt, Camcorder zur Video-CD. Solche Geräte sind heute eigentlich schon fast Standard im Haushalt, also relativ günstig zu haben. Keine Videokamera im klassischen Stil, sondern ein Camcorder mit einer sogenannten Firewire oder auch iLink-Schnittstelle. iLink, wenn Sie das Gerät bei Sony gekauft haben. Firewire, die offizielle Bezeichnung von Apple. Und die offizielle Bezeichnung durch die Standardisierungsorganisation IEEE 1394. Und damit wären wir eigentlich schon bei den Begriffen. Was ist denn nun dieser Firewire-Bus, dieser Anschluss? Das Ganze ist ein Kabel. Am PC sieht das Ganze ähnlich einem USB-Stecker aus, aber nur ähnlich. Die passen nicht zusammen. Aber was ist es denn erstmal klassisch gesehen? Und zwar, klassisch kann man es in die Kategorie der seriellen Busse einordnen. Also sprich, man kann es auch mit einer seriellen Schnittstelle vergleichen, der RS-232 mit ihren 115 Kilobit pro Sekunde. Firewire schlägt diese um Längen mit bis zu 400 Megabit pro Sekunde. Als ich einen ähnlichen Vortrag vor 2 Jahren gehalten habe, da sprach noch niemand groß von USB 2.0. Heute ist es bereits in einigen PCs verfügbar, käuflich erwerbbar und mit 480 Megabit pro Sekunde schlägt zumindest erstmal die Geschwindigkeit von Firewire. Ich habe hier nicht umsonst Konkurrent in Fragezeichen gestellt, wir werden gleich sehen, dass es eigentlich keine Konkurrenz an der Stelle geben wird. Die Eigenschaften vielleicht noch ganz kurz. Der Bus ist skalierbar, hot pluggable, das heißt also ohne neu zu booten oder sonstige Dinge tun zu müssen, kann ich Geräte anstecken und abziehen. Ich habe auf dem Bus Möglichkeiten für isochronen Datentransfer, das heißt also zeitkritische Daten kann ich dort ohne Probleme übertragen, dafür sind Slots eingerichtet und der asynchrone Datentransfer, wie er hiermit genannt wurde, ist dann zum Beispiel für Steuerbefehle, um dem Scanner zu sagen, fahre den Wagen zurück, oder der Kamera zu sagen, halte den Abspielvorgang an. An einem solchen Bus kann man 63 Geräte anstecken, es besteht aber die Möglichkeit, an einem PC mehrere Busse zu etablieren, aber ich denke, 63 Geräte ist schon erstmal eine recht vernünftige Zahl. Die Spannungsversorgung der Geräte ist über diesen Bus möglich, wird aber bei diesen Kameras nicht realisiert. Der Stromverbrauch ist einfach zu groß. Ein typischer Unterschied, den wir hier jetzt leider nicht sehen können, an der Kamera sind sehr, sehr kleine Anschlüsse vorhanden, die vierpoligen, die können überhaupt keine Stromversorgung weiterleiten. Nur die am PC verfügbare Buchse mit den sechspoligen Anschlüssen, die also ähnlich dem USB aussieht, die könnte Stromversorgung weiterleiten. Ein entscheidender Aspekt für die Verbreitung und für den Einsatz auch von kommerziellen Anbietern, also in der Industrie, ist sicherlich der Punkt, das Ganze ist kein proprietäres Protokoll, es gibt keine Lizenzbedingungen. Wer also Firewire an seinem Geräten, wenn er Videorekorder oder Kameras baut, einsetzen möchte, braucht sich nicht irgendwoher erst eine Lizenzgenehmigung einholen und dafür vielleicht Geld bezahlen. Und das könnte sicherlich einer der Vorteile sein, warum es sich durchsetzt, beziehungsweise warum es in der Audio-Hi-Fi-Videoindustrie etabliert ist. Ganz kurzer Blick zur Topologie. Was ist denkbar? Ich könnte mir vorstellen, 2 PCs per Firewire zu verbinden, um Daten zu übertragen. Ich könnte mir auch vorstellen, an einem PC einen Scanner und einen Drucker anzuschließen. Oder eine Kamera oder ein Videorekorder, eine Set-Top-Box. Festplatten gibt es auch. Und was noch interessanter an der ganzen Konstellation ist, ich bin normalerweise nicht auf dem PC angewiesen. Ich könnte auch eine Videokamera, also einen Camcorder und einen Videorekorder direkt miteinander verbinden. Ich könnte sogar einen Scanner und einen Drucker direkt miteinander verbinden und sagen, das, was der Scanner scannt, soll der Drucker dann drucken. Also sprich, ich bin nicht unbedingt auf so ein Hostsystem angewiesen. Zur Hardware an sich, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Punkt, wo wir den Bogen zu Linux finden sollten. Bisher hatte ich ja von einem recht allgemeinen System gesprochen, einem allgemeinen System, Einsatz in der vorrangig Audio-Video-Branche. Zur eigentlichen Hardware, wie sie in PCs verfügbar ist. Meine ersten Versuche damit waren ein Mainboard mit Onboard-Firewire-Schnittstelle. Dort kam Texas Instruments-Chipsatz zum Einsatz und der wurde sehr, sehr schnell durch ein Linux-Projekt, und zwar das www.linux1394.org, unterstützt. Früher war der Link mal noch ein bisschen anders, irgendwo in Österreich, eine AT-Adresse. Heute ist das richtig linux1394.org. Das wäre auch für Sie ein sehr guter Einstieg, wenn Sie weitere Informationen dazu suchen, zu Hardware, zu Geräten und. Eigentliche Interfaces, die Onboard-Lösung hatte ich schon angeschnitten. Sie können natürlich auch sehr, sehr preiswerte digital Videoschnittkarten kaufen. Solche Firewire-Karten, da ist dann wirklich nichts anderes, aber es ist eigentlich nichts anderes als eine serielle Schnittstellenkarte, nur eben mit einer Hochgeschwindigkeitsserien-Schnittstelle. Da ist nichts weiter drauf, da sind keine Videoprozessoren in dem Sinne drauf. Meine Vorgänger hier sprachen von MPEG-Decoder und Encoder-Chips. Das ist alles nicht auf so einer Videoschnittkarte für Digital-Video drauf, zumindest bei diesem ganz preiswerten, im unteren Preissegment. Ja, es gibt auch Steckkarten für Notebooks, beziehungsweise Sony-Notebooks haben unterdessen einen solchen Anschluss schon von Haus aus mitgeliefert. Und damit wäre eigentlich das Bild vom Anschluss am PC erstmal soweit abgerundet. Welche Geräte könnte ich denn jetzt am PC einsetzen? Ganz konkret auch unter dem Gesichtspunkt, ich betreibe auf dem PC Betriebssystem Linux. Da kommen als allererstes diese Camcorder in Frage. An der Stelle muss man sagen, dass eigentlich ein sehr, sehr großer Teil der Camcorder recht gut unterstützt wird. Die Camcorder unterscheiden sich meistens nur durch ganz, ganz, ganz kleine Details, die dann aber auch manchmal zum Nicht-Funktionieren kommen können. Auf dem am Anfang genannten Link finden Sie auch Hinweise bzw. eine Datenbank mit Informationen, wo auch Nutzer bzw. Neueinsteiger melden können, das Gerät funktioniert, mit dem Gerät hatte ich keinen Erfolg, also auch eine Art Forum für unterstützte Geräte. Diese Camcorder habe ich nicht umsonst hier etwas mehr hervorgehoben, also die, wo so ein Mini-DV-Band drin steckt, und das bedeutet, diese Camcorder liefern an der Schnittstelle einen Digital-Video-komprimierten Datenstrom. Der Codec selber, da fällt auch manchmal der Begriff Quasar-Codec, das ist eigentlich oder ist eine ähnliche oder fast dieselbe Bezeichnung dafür. Ich habe noch andere Geräte hier genannt, die ich kurz anreißen möchte. Es gibt noch diese sogenannten IIDC-konformen Kameras. Das sind ganz normale Kameras ohne Bandlaufwerk, und diese Kameras liefern an ihrer Firewire-Schnittstelle einen unkomprimierten Videostrom. Das ist ungefähr so zu vergleichen wie mit den USB-Kameras, nur dass eine USB-1-Kamera ja auf die 12 Megabit USB-Anschluss angewiesen ist. Diese IIDC-konformen Kameras würden sicherlich eine bessere Bildqualität liefern können. Ich habe sowas selber noch nicht in der Hand gehabt, ich habe aber in den entsprechenden Beschreibungen gelesen, dass es dafür bereits Unterstützung gibt, auch Projekte gibt für solche Kameras. Videorekorder, ganz normale Home-Videorekorder, aber wahrscheinlich brauchen wir die nicht mehr, wenn ich an unseren vorhergehenden Vortrag denke. Übrigens freue ich mich auch, dass so viele gekommen sind, obwohl gerade Star Trek losgegangen ist. Tja, und was noch in Frage kommt, Festplatten. Könnte man auch, also eine transportable Festplatte, wie man sagt, die nehme ich mir von meinem Laptop mal mit, dann einen heimischen PC, dann wieder irgendwo anders hin. Ich habe selber Service noch nicht ausprobiert. Ich habe mir jetzt erst sagen lassen, das soll es wohl doch ein paar Geschwindigkeitsprobleme geben. Also ganz so sehr schnell sind die Platten nicht. Die sind bestimmt nicht damit zu vergleichen, eine Platte direkt im System am IDE-Bus. Also vermutlicherweise wird so eine Firewire-Platte nicht unbedingt dazu taugen, den vom VDR aufgezeichneten Datenstrom dann aufnehmen zu können. Ja, aber Scanner, das ist auf jeden Fall noch was, was in Frage kommt. Leider sind nur die sehr, sehr teuren Geräte, zum Beispiel von Epson, die eine Firewire-Schnittstelle mitbringen. Und da gibt es aber auch vom Linux-Scanner-Projekt, von diesem Sahne-Projekt, auch Unterstützung dafür. Also sprich, gibt es schon funktionierende Geräte. Aber wir wollen uns weiter im Rahmen unseres Camcorders mit diesem Mini-DV-Band beschäftigen. Ein kurzer Quickstart. Ich kann leider hier nicht allzu viel so vorführen. Sie könnten das dann gerne am Demostand draußen noch begutachten, beziehungsweise dann auch morgen wieder begutachten. Hier vielleicht nur mal ganz kurz, was wäre notwendig, um Digital Video, um diese Firewire-Funktionalität in einem aktuell installierten Linux-System zum Laufen zu bringen. Grundvoraussetzung ist natürlich wieder ein aktueller Kernel, auf jeden Fall ein 2.4er-Kernel, und von diesem Linux 13.94-Projekt wird noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Kernel-Vorversionen 2.4.12 einige Bugs enthalten, sprich man sollte einen doch etwas aktuelleren verwenden. Ansonsten enthält der Kernel bereits von Haus aus, von kernel.org aus, schon die Module, die dafür sind, die dafür notwendig sind, und man könnte schon so gut wie anfangen, also sprich keinen Stress mit Kernel kompilieren oder sonst irgendwas. Erster Blick wäre, man hat sich so eine Karte besorgt, man hat ihn in seinen PC eingebaut, einen noch freien PCI-Steckplatz gefunden und würde jetzt mal schauen mit LSPCI, ob sich da auch irgendwas tut, ob da was zu finden ist. An meinem Beispiel habe ich eine kombinierte Karte gekauft, und zwar so ein Sandblaster Audigy. Der hat auch so ein EMU-10K-Chip, wie er auch schon im ersten Vortrag von diesem Strang eine Rolle gespielt hat. Mit dem Chip habe ich noch nicht allzu viel Erfahrung gemacht, habe aber viele Anregungen mitgenommen. Dafür habe ich aber festgestellt, dass dort das Firewire, was dazugehört, sehr gut funktioniert. Ohne Probleme, beziehungsweise ohne irgendwelche Aufwendungen. Also sprich, wenn man irgend so ein IE1394-Device mit LSPCI findet, dann kann man schon guter Dinge sein, die nächsten Schritte einleiten zu können. Das, was auf jeden Fall noch notwendig ist, sind Device-Einträge. Ich denke, Sie wissen alle, wenn Sie ein Gerät in Ihrem PC eingebaut haben, eine Hardware, dann wird die Hardware von unten her durch einen Kerneltreiber meistens angesteuert, stellt eine Device-Schnittstelle bereit und von oben greift die Nutzerapplikation zu. Das ist auch beim IE1394-System so der Fall. Und man muss aber, zumindest musste ich es bei einer Red Hat-Installation, noch diesen entsprechenden Device-Eintrag anlegen. Dazu dass der Befehl Make Note. Man kann hier eine Zugriffsrechte-Einstellung vornehmen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall muss man später sicherstellen, dass man als Nutzer auf das Gerät zugreifen kann. Ansonsten heißt das Gerät DevRAW 1394 ist ein Character-Device, das sagt das C und hört auf die Major Number 171, Minor Number 0. Das sind die Nummern, wenn Sie LS-L im Dev-Verzeichnis machen, sehen Sie das. Mit der Befehlszeile legen Sie einfach noch dieses RAW-Device an. Nachdem dieses Device existiert, geht es noch darum, diese Kernel-Module zu laden. Und da sieht es eigentlich so aus, das ganz unterste Modul, das lädt eigentlich der Kernel schon, wenn man auf dieses RAW-Device RAW 1394 zugreift. Das unterste Modul habe ich leider hier vergessen aufzuschreiben. Das ist das IEEE 1394.0. Das reicht aber leider noch nicht aus. Das reicht zu, um die Hardware anzusteuern. Das müsste auch schon im Warlock Messages einige Informationen bringen. Wenn ich aber dann auch wirklich mit einer Applikation darauf zugreifen möchte, muss ich auf jeden Fall noch das Modprobe RAW 1394 und OHCI 1394 nachladen. Im ersten Versuch sollte ich es von Hand nachladen. Auf der nächsten Seite zeige ich, wie man sowas automatisieren kann. Wenn ich soweit bin, habe ich eigentlich die ersten Hürden schon geschafft. Ich könnte mir mein Warlock Messages betrachten, könnte meine Kamera anstecken und einschalten und sollte einige Aktionen sehen, dass da an diesem Firewire-Bus einiges passiert. Dieses ganze Spiel, was da passiert, Aushandlung von verschiedenen Eigenschaften und Funktionen, das ist sehr komplex. Das wird auch nicht alles angezeigt, aber zumindest ein kleiner Teil sollte dort zu sehen sein. Und damit kann ich eigentlich schon guter Dinge sein, die nächsten Schritte angehen, die uns auf dem Weg zum Einbinden dieser digitalen Kamera begleiten sollen. Das, was ich auf jeden Fall noch brauche, wäre eine Bibliothek, um auf diese Devices zuzugreifen. Diese LeBron 1394 gibt es als meines Wissens RPM, beziehungsweise Sie können es auch als Sourcen kompilieren, Configure, Make, Make, Install. Dieser klassische Fall. Ich denke, das ist eigentlich der Standard, wie man unter Linux Software installiert. Diese Bibliothek erlaubt uns bzw. stellt eine entsprechende API bereit, mit der dann höhere Applikationen auf diese Schnittstelle zugreifen können. Die libdv, die auf jeden Fall auch notwendig ist, die brauchen Sie aus dem einfachen Grund. Das Signal, das Videosignal, was die Kamera liefert, das ist kein ganz normaler Datenstrom, sondern der ist DV-komprimiert, Digital Video komprimiert. Und die libdv ist ein Videocodec, Video- und Audio-Codec, der Ihnen dieses DV-komprimierte Signal, was dann rüberkommt, auch wieder dekodieren kann. Die lib kann nur die Funktion bereitstellen, wird dann von der nächsten Applikation benutzt, brauchen Sie aber bestimmt. Und ganz zum Schluss brauchen Sie noch die lib AVC 1394. Das wäre nämlich die Kamerasteuerung. Die Kamera hat so viele schöne Knöpfchen für Rekord. Sie können umschalten zwischen Kamera und Rekorder. Sie können wiedergeben, vor- und zurückspulen und. Und genau diese Steuerung geht auch über diesen seriellen Bus. Und dafür stellt diese libAVC 1394 entsprechende Funktionen bereit. In dieser LeBron steckt noch ein kleines Testprogramm. Das könnten Sie mal ausprobieren. Und das sollte man eigentlich sehen, dass auf jeden Fall das Gerät geöffnet werden könnte. Das sagt uns hier diese Ausschrift Successfully Get Handle. Und irgendwann sollten Sie sehen, eine Karte gefunden und Nodes am Bus, zwei Nodes am Bus gefunden, zwei Geräte, sprich nämlich der Host-Controller, die Karte, die im PC steckt, und die Kamera zählen jeweils als ein Gerät. Sprich also, wir sind einen sehr, sehr großen Schritt schon vorwärts gekommen, sofern das alles soweit funktioniert. Ich muss aber sagen, ich habe das an verschiedenen Systemen ausprobiert und bin dort über wenige Hürden gestolpert. Wenige heißt nicht keine, aber die Hürden waren dann eher in der Richtung, Zugriffsrechte stimmten nicht oder die Karte insgesamt funktionierte nicht richtig im System, weil noch x andere PCI-Karten drin steckten und es dann zu Konflikten kam. Aber ansonsten habe ich da relativ wenig schlechte Erfahrungen bisher machen müssen. Aber falls es doch mal zu Problemen führt, ein paar kurze Hinweise, wo Sie erstmal schauen können, was nicht klappt. Und zwar, wenn Sie im Warlock Messages eine Fehleranalyse betreiben, dann werden Sie häufig über solche Hinweise wie Transaction Error stolpern. Das ist nichts völlig Ungewöhnliches, und sagt noch lange nichts darüber, dass etwas nicht funktioniert. Wenn die Module geladen werden, so eine Kamera angesteckt wird, müssen einige Sachen erkannt werden, das Gerät wird irgendwie abgefragt, es muss identifiziert werden und. Und genau an der Stelle hat jeder Hersteller so seine eigenen Feinheiten, die er in der Kamera implementiert hat. Und bei dem Versuch, diese Tests zu machen, werden verschiedene Tests fehlschlagen und das Ganze endet in solchen sogenannten Transaction Errors. Also an der Stelle noch nicht sagen, das geht bei mir nicht in die Flinte ins Korn werfen, sondern erstmal weiter gucken. Das Erste, was Sie nochmal prüfen sollten, wären die Zugriffsrechte für dieses Gerät, für dieses DevRAW 1394. Sie können also an der Stelle die Nutzerapplikation im User-Kontext fahren. Sie müssen dort nicht root sein. Also nutzen Sie die Vorteile von so einem managebaren System, arbeiten Sie nicht ständig als root. Sie müssen das an der Stelle dann gar nicht mehr sein, um mit den Applikationen zu arbeiten. Als Nächstes sollten Sie schauen, ob die Kernel-Module für diese Firewire-Schnittstelle geladen sind. Ich habe hier nur einen kurzen Auszug gemacht. Wenn Sie LSMod machen, werden Sie sicherlich eine riesen Liste sehen. Wenn Sie ALSA, wie im ersten Vortrag genannt, installiert haben, wird die Liste dreimal so lang. Aber das sind die Dinge, auf die Sie achten sollten. Die Module sollten auf jeden Fall geladen sein. Und zwar, wie gesagt, das OHCI 1394 wird normalerweise schon vom Kernel-Loader geladen, wenn Sie auf dieses Device zugreifen. Und damit die anderen beiden, wie in der ersten Folie gesagt, manuell nachladen, nicht mehr manuell geladen werden müssen, machen Sie folgenden Eintrag in die etc-modules.conf. Und zwar sagen Sie Post-Install, so etwas Ähnliches haben wir heute auch schon mal gesehen, denke ich. Post-Install IE 1394, also nachdem das Modul geladen wurde, wird noch der Befehl insmod RAW 1394 und insmod OHCI 1394 gemacht, sprich, damit wird die ganze Geschichte automatisch geladen. Jetzt wundern Sie sich, dass es nicht geht, dann haben Sie das devmod-a vergessen. Immer wenn Sie die modus.conf editieren, sollten Sie auch an dieses devmod-a denken. Und wenn Sie sagen, nee, das ist mir doch zu viel Aufwand, ich würde das trotzdem gern mal probieren, dann schnappen Sie sich mal so eine Knoppix Live-CD, booten davon und dort ist dieser ganze Firewire-Support bereits mit drin. Das, was dort auch fehlt, ist dieses automatische Nachladen dieser Module, also das Modprop, das müssen Sie schon nochmal machen. Sie haben an der Stelle dann aber Werkzeuge wie zum Beispiel G-Scan-Bus, um zum Beispiel zu sehen, mit einer grafischen Oberfläche, welche Geräte an Ihrem Firewire-Bus dranhängen. Ist sicherlich mal ganz interessant. Und Sie haben auch schon ein ganz, ganz kleines Werkzeug, ein Kommandozeilentool, DVCrep, mit dem können Sie von der Kamera schon digitale Videoinformationen in eine Datei speichern, also auf Platte schreiben. Sie haben aber an der Stelle nicht die Möglichkeit, die Steuerung der Kamera mit zu übernehmen, sondern das müssen Sie noch von Hand machen. Einfach auf Play drücken oder irgendwo in Richtung Rekord halten und dann schickt die Kamera Daten mit dem DV-Grab, können Sie die sofort auf Platte aufzeichnen. Also das wäre die Kommandozeilen-Variante. Kurz zum DV-Video. Über Videocodecs haben Sie heute bestimmt schon sehr, sehr viel gehört. MPEG-1, MPEG-2, DivX, alles sind so richtig schön extrem hochkomprimierende Videocodecs. Und wo reiht sich denn nun dieses DV, dieses Digital Video ein? Und zwar Digital Video ist definiert oder unter anderem auch für PAL definiert. PAL-Auflösung 720x576 Bildpunkte, 576 Zeilen, 720 Punkte pro Zeile, die 25 Frames pro Sekunde und natürlich auch dieses klassische Interlaced, also sprich, Sie haben Halbbilder, genauso wie Sie das auch beim TV, beim Fernsehen kennen. Das ist aber in der Fernsehbranche so. Das Audio dazu, das ist ein ganz normales Pulse-Code-modelliertes Wave, also sprich ähnlich wie auf einer CD, bloß in einer höheren Samplingrate mit 48 kHz und aber klassischen 16-Bit-Codewort, also 16-Bit-Kodierungstiefe. Dieser komprimierte AV-Stream macht sehr, sehr viel an Daten aus, und zwar die Sekunde erfordert 25 Megabit pro Sekunde. Das heißt also ungefähr 3 Megabyte pro Sekunde. Wenn wir das Ganze mal 60 rechnen, sind wir bei 180 Megabyte pro Minute. Dann können Sie sich ganz gut vorstellen, was das bedeutet, wenn Sie Ihr 45 Minuten Urlaubsvideo auf Platte schreiben wollen, dass Sie dort eigentlich auch eine Riesenplatte brauchen. Sie brauchen die aber wirklich, weil das Signal, was mit dem DV-Grab kommt, das können Sie nur so, wie es ist, eigentlich auf Platte schreiben. Und wenn Sie es noch nachbearbeiten wollen, dann sollten Sie es auch so lassen, weil das ist dann eine sehr, sehr gute Qualität. Wenn Sie nämlich das DV-Format sich mal angeschaut haben und dann im Vergleich dazu ein MPEG 1, ein MPEG 2, dann werden Sie dort auch bei MPEG 2 und dem DVD-Format immer noch sagen, das DV-Format empfindet man als besser. Ja, welche Werkzeuge gibt es denn nun, um genau dieses Video auf Platte zu bringen? Das DV-Grab hatte ich gerade schon genannt, steckt bei der Knoppix-CD mit drin. Sie können sich es aber auch auf entsprechenden Webseiten downloaden, ganz kurzes Make, und dann kann man es schon aus dem eigentlichen Verzeichnis raus starten. Man braucht jetzt nicht mal großen Make-Install machen. Eine andere sehr interessante Entwicklung, die nennt sich Kino, hat nichts mit irgendwelchen Kino oder Videothek oder sonst was zu tun, sondern kann man fast als eine kleine Videoschnitt-Applikation betrachten. Wenn ich mir die Funktionalität angucke, kann man es schon fast mit einer großen Videoschnitt-Applikation vergleichen. Und zwar, das Ganze ist eine integrierte grafische Oberfläche. Wir werden sie gleich noch ein bisschen genauer sehen. Wir haben damit auf jeden Fall die Möglichkeit, von der Kamera zu capturen. Kino kann auch die Kamerasteuerung übernehmen. Es gibt einen kleinen Editor, mit dem man einzelne Szenen editieren kann, zusammenfügen kann. Kino verfügt über Effekte und über eine Plugin-Schnittstelle für Effekte. Also sprich, wenn Sie Übergänge zwischen zwei Szenen definieren wollen, dass da irgendwas herauskriselt oder sich irgendwelche Türen öffnen und schließen. Und interessant ist auch noch, Kino verfügt über verschiedene Exportfunktionen, die uns ja dann sicherlich auch noch ins Auge fallen werden. Alternativ dazu dieses Cinelera, ein Nachfolger des Broadcast 2000 Projektes. Ich denke, nur der letzte Satz auf der Webseite "is not for consumer use" sollte eigentlich alles sagen. Das Ding ist frei, man kann es downloaden, aber es ist verhältnismäßig schwer zu bedienen. Also ich habe dann ganz schnell aufgehört, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Aber es gibt bestimmt auch Spezies, die damit ganz gut umgehen können. Schauen wir mal einen Blick auf das Kino. Hier ein kleiner Screenshot, ein Screenshot von dem Capture. Und zwar habe ich hier unten in der Leiste die Möglichkeit, meine Kamerasteuerung zu realisieren. Hier wäre das Verzeichnis, wo ich meine Capture-Daten hinkippe. Und mit dem Schalter Capture kann ich sozusagen ab jetzt sagen, ab jetzt Aufnahme, mit Stopp die Aufnahme beenden. Ich kann mir auch Einzelbilder herausfiltern. Ja, und jetzt habe ich einfach mal so ein Stück Aufnahme mir schon gemacht und würde dann in den Editor umschalten. Im Editor sieht das Ganze so aus. Ich habe hier meine Szenen. Übrigens, wenn Sie mit der Kamera ein Stück drehen, Stopptaste, weiter drehen, Stopptaste, weiter drehen, dann ergibt das ja automatisch Szenen. Diese Szenenerkennung kommt hier bei diesem Kino bereits wieder heraus, sprich also die einzelnen Szenen sind durch Anhalten und Weiteraufnehmen entstanden. Die Szenen sieht man auch nochmal hier unten auf so einer Art Timeline. Das hier wäre die erste bis zu dem weißen Trennstrich, die zweite, die dritte, die vierte. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende von dieser Editor-Oberfläche für die echten Unix-Freaks, die so richtige gute Freunde mit dem VI oder mit dem Vim sind. Dieser Video-Editor reagiert auf die Kommandos vom VI. X entfernt zum Beispiel ein einzelnes Frame, DD eine ganze Szene. Mit J kann man Szenen zusammenfügen, also sprich die Zeile wieder hochholen. Das macht er hier. Also sprich, man kann hier sehr, sehr schnell mit der Kommandozeile versuchen, an seinem Film herumzuschnippeln. Und in so einer Situation ist es mir noch nicht gelungen, das Ding abzuschießen. Also das ist schon eine recht erstaunliche Leistung vom Entwickler, muss ich sagen. Was geht noch? Schauen wir uns mal Effekte an. Ich habe hier mal ein kurzes Beispiel. Einer Szene habe ich hier mal so einen Sepia-Filter überlegt. Also sprich, das Ganze sieht dann aus wie so ein Old-Style-Foto. Und ich habe hier die Möglichkeit, mir das erstmal in der Voransicht zu betrachten. Aber hier muss ich auch sagen, das ist relativ schwer, sich hier einzuarbeiten. Viel interessanter ist eigentlich noch die Exportfunktion. Dann nochmal hier rein. Was kann ich machen? Ich kann in den DV-File direkt exportieren. Ich könnte auch in Einzelbilder exportieren. Und ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, in einen angeschlossenen MPEG-Encoder zu exportieren. Das Interessante ist hier, das Kino produziert mir meine Einzelbilder, schickt die in eine Pipe und ich habe hier dann einfach als MPEG-Encoder das MPEG-2-Encode definiert und würde dann sozusagen ein MPEG-2 erhalten. Hier gibt es noch Möglichkeiten, kann man einstellen, mit welcher Qualität man arbeiten möchte. Tja, damit werden wir eigentlich schon capturen, aufnehmen, schneiden, exportieren. Und dann kommt zu Fragen kommt dann noch was. Kurz noch zu den Features. Das Kino speichert seine Informationen in einem XML-Format. XML ist heute hip, das ist schick. Der Riesenvorteil ist, man kann es wirklich real lesen, was da passiert. Deshalb also gar nicht so schlecht. Editor-Funktion Vim hatte ich genannt. Was ist auf jeden Fall für uns noch interessant? XV-Video-Unterstützung, also sprich, während des Schneidens habe ich XV vom X-Server-Unterstützung, wenn ich das möchte. Also habe doch eine verhältnismäßig flüssige Bilddarstellung. Es gibt sogar Leute, die haben dazu einen Jörg-Shuttle-Support programmiert. Das Problem ist nur, an diese Jörg-Shuttles, die unterstützt werden, ist relativ schwer ranzukommen und dann sind sie gar nicht so ganz billig. Die Plugin-Schnittstelle für Effekte, Audio-Nachvertonung ist möglich, sprich ich kann ein Wave-File angeben, um meinen Film mit einem anderen Audio-Signal zu überlagern. Und die Exportfunktion hatte ich Ihnen ja auch schon ganz kurz genannt. Tja, jetzt haben wir unser MPEG-File und was nun? Jetzt kommt unser Schritt Post-Production. Was wäre denn alles möglich? Was könnte man mit unserem geschnittenen Material machen? DV-Out wäre eine Möglichkeit, ist auch prinzipiell in diesem Kino eingebaut. Ich habe es aber leider nicht ausprobieren können, aufgrund eines nicht verfügbaren Camcorders mit DV-In. Video-CD, Super-Video-CD oder DVD. Das ist eigentlich das, was ich mir noch vorstellen könnte, was am ehesten denkbar wäre. Einen Hardware-DVD-Player oder auch einen Software-DVD-Player, denke ich, haben Sie seit dem heutigen Vortrag alle. Tja, und was noch denkbar wäre, TV-Out, einen analogen Videorekorder anschließen, der Qualitätsverlust ist sicherlich nicht gerechtfertigt, dann muss ich nicht digital aufnehmen. Also, ich habe mich hier an der Stelle mal für den Schritt Video-CD bis DVD entschieden. Dazu noch ganz kurz was im Reisen, weil allzu viel Zeit bleibt da nicht mehr. Zwei, drei Worte zu den Formaten, dass Sie auch wissen, auf was Sie sich einlassen, wenn Sie Richtung Video-CD, SV-CD exportieren. Video-CD 1.1 und 2.0 sind so standardisiert, dass da ein MPEG 1 gespeichert wird. Es wird mit einer definierten Bitrate von 170 Kilobit pro Sekunde gearbeitet. Stellen Sie sich bloß mal die Relation zu dem 25 Megabit DV-Videostrom vor, was da komprimiert werden muss. Bei einer S-Video-CD sieht das schon viel, viel besser aus. Super-Video-CD können die meisten Hardware-DVD-Player auch wiedergeben. Die arbeitet mit MPEG 2, also schon einem etwas moderneren Kompressionsverfahren und natürlich auch einer höheren Bitrate von 2,6 Megabit pro Sekunde. Und bei einer DVD hätten Sie noch den Vorteil, Sie würden bis 7 Megabit pro Sekunde komprimieren können. Also sprich, maximale Bitraten, diese 7 Megabit, das heißt, so viel Platz oder so viel Möglichkeit haben Sie, so dick darf Ihr Datenstrom werden, den Sie komprimieren. Je höher die ist, umso höher qualitativ wird natürlich Ihr Film. Video-CD, ganz kurz zur Erstellung. So eine Video-CD ist ein bisschen was ganz Besonderes. Auf so einer ganz normalen CD oder CD-RW, wenn Sie Daten draufschreiben, dann speichern Sie in einem Sektor 2048 Byte. Auf einer Video-CD sagt man, Fehlerkorrektur ist uns hier nicht ganz so wichtig. Wir lassen die Fehlerkorrektur weg und kriegen dafür in einen Sektor 2324 Byte. Das entspricht ungefähr 14% mehr, also ein ganz kleiner Zugewinn, aber ich denke, das ist schon gar nicht so schlecht. Verarbeitungsschritte dazu. Das Exportieren aus dem Kino hatte ich Ihnen bereits gezeigt. An der Exportschnittstelle stehen diese Motion JPEG Tools. Die sollten Sie sich unbedingt installieren. Die brauchen Sie auch, wenn Sie Digital TV weiterverarbeiten wollen, Richtung Video-CD oder ähnlichen Dingen. Die habe ich bisher noch ein bisschen unterschlagen. Die brauchen Sie also für die Installation. Die Motion JPEG Tools, das sind kleine Werkzeuge, die an Ihrem Eingang meistens Einzelbilder empfangen und dann entsprechend aufbereiten können. Zum Beispiel mit so einem Scaler und so einem Denoiser, da kann man eine Art De-Interlaser-Plug hinkriegen. Ja, und mit dem MPEG 2 Encoder wird dann sozusagen der Videoteil kodiert. Der MP2 Encoder generiert den Audioteil. Die Streams werden übrigens getrennt kodiert. Und der Multiplexer, fügt die beiden Streams, Audio und Video, wieder zusammen. Heute übrigens festgestellt, noch eine Geschichte. Ich habe versucht, mit dem M-Player so ein DV-Format wiederzugeben und hatte am Schluss meines Films immer das Problem, dass Audio und Video zeitlich sehr stark versetzt waren, wo es am Anfang übereinstimmten. Meine bisherige Vermutung ist, das Ganze liegt dort ein bisschen noch am M-Player. Weil wenn ich da draußen MPEG mache und auch wieder mit dem M-Player darstelle, dann geht's, bloß das DV geht dort. Klappt nicht ganz so. Tja, und also nach dem Export stehen uns also die MPEG-Files zur Verfügung und wir müssen die noch irgendwie auf diese Video-CD bringen. Hatte ich ja schon gesagt, die hat eine spezielle Anatomie, die Video-CD. Und dazu nutzen wir am besten den Video-CD-Imager oder VCD-Imager. Der VCD-Imager nimmt als Input verschiedene MPEG-Files oder auch mehrere MPEG-Files und produziert uns ein CD-Image in Form eines Q- und eines TOG-Files. Das Q-File enthält die Daten, das TOG-File ist eine Art Steuerung, Table of Contents-File für das CD-Brennen und das Format, das ist nun kein klassisches ISO-Image, dieses Format versteht, dass die Brennsoftware CDR DAO. CDR Disk Advance steht für dieses DAO, denn übergibt man dann einfach dieses Q-File. Jetzt habe ich wohl hier etwas verwechselt, dann stecken hier die Daten drin. Im Q-File steckt dann die Inhaltsinformation. Ganz kurz Video-CD-Menüs, so wie Sie auf einer DVD ganz lustig Menüs generieren können. Können Sie das auf einer Video-CD, Video-CD 2.0 und SVCD natürlich auch machen. Und zwar könnte ich mir vorstellen, Sie haben irgendwo einen Einstiegspunkt, einen Urlaubsfilm, und Sie haben aber auf der CD mehrere Stücken, machen sich eine Menüübersicht und sagen dann, es gibt ein Video 1, ein Video 2 und Sie wollen aber beide auch frei anspringen können, so wie sich das bei einer schön programmierten DVD gehört. Das ist in Ansätzen natürlich auch mit dem Video-CD-Imager möglich. Man muss dort ein paar kleine Dinge wissen. Und zwar, es gibt dort sowas wie ein Menü, das ist hier unser auf die Spitze gestelltes Rechteck. Da drinnen wird als allererstes eine Loop-Schleife durchlaufen und nach einem gewissen Timeout kann man definieren, wo es hingeht. Man kann, muss die beiden Videotracks natürlich irgendwo einbringen und man kann aber in dem Menü auch Ausgangspunkte schaffen, zum Beispiel durch Drücken der Taste 1 bringe ich zum ersten Track, Taste 2 zum zweiten Track und ich möchte natürlich auch zwischen den beiden Tracks nicht unbedingt immer ins Menü zurück, sondern zum Beispiel von Track 1 zum Track 2 mit der Next, mit Pref zurück und solche Dinge. Da lassen sich recht interessante Konstellationen zusammenbauen. Das Ganze muss man dann aber auch wieder in XML formulieren. In der nachfolgenden Seite kurzes Beispiel dazu. Werkzeuge, die Sie dazu benötigen, sind auf jeden Fall das VCDX-Scan oder alle VCDX-Werkzeuge, die stecken im VCD-Imager-Paket mit drin. Das VCDX-Scan generiert Ihnen erstmal eine Art Rahmen für diese ganze XML-Beschreibung. Mit diesem VCD-MX-Info könnten Sie erstmal genaue Informationen über Ihre produzierten MPEG-Files herausbekommen und mit diesem VCDX-Bild erstellen Sie wieder dieses klassische QToc-Format zum Brennen auf die CD mit CDA-DAO. Hier das ganze XML-Beispiel oder auch nicht, doch, hier ist es, das war bloß nicht ganz so schnell. Sie sehen, das ist relativ unübersichtlich, will ich nicht sagen, aber es ist nicht ganz wenig. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal unkommentiert hier stehen. Es gibt auch jede Menge Webseiten, die das exakt beschreiben, was man da genau tun muss, um eben so ein Menü zu bauen. Und diese XML-Steuerungsdatei übergeben Sie dem VCDX-Bild inklusive der MPEG-Files und kriegen daraus ein Video-CD-Image, was Sie auf CD brennen wollen können. Kurz zum Schluss noch ein paar Ausblicke. Alternative Schnittwerkzeuge. Allzu viel gibt es im Rahmen von Linux und Videoschnitt nicht. Die Sinnelehrer hatte ich Ihnen bereits genannt. Es ist eher schwierig zu handhaben. Es hat recht intensive Hardware-Voraussetzungen. Aber wer damit arbeiten möchte und sich damit eingefuchst hat, findet es bestimmt gar nicht so schlecht. GLAV, ein ganz, ganz, ganz simples Tool aus den Motion JPEG Tools, grafische Oberfläche, damit können Sie zumindest in einem MPEG-File irgendwelche Sachen vorn oder hinten abschneiden, umkopieren, also simpelste Schnittoperation für MPEG-Files oder eben YUV-Streams, je nachdem, was Sie da übergeben wollen. Main Actor als Vertreter der kommerziellen Anbieter. Der Main Actor wird derzeit überarbeitet. Bisherige Variante ist die Version 3.7, die gibt es auch für Linux. Aktuell ist eine Version 5 herausgekommen, leider bisher nur für das andere Betriebssystem. Die Linux-Variante ist aber geplant und in der letzten 3.7er Version, da gibt es immer wieder Hinweise auf der Mailingliste, das geht bei mir nicht, das geht bei mir nur, wenn ich als Root arbeite, nicht als Nutzer. Die Nutzer waren oft KDE-Nutzer und hatten sich bestimmte KDE-Einstellungen eingestellt mit möglichst vielen Farben auf der Oberfläche. Und da der Main Actor auch gegen diese Bibliotheken, gegen Qt gelinkt ist, kam er mit diesem Style, mit diesen 64.000 Farben nicht zurecht. Abhilfe hilft an der Stelle einfach die Einstellung eines anderen Styles, dann klappt das wieder. Das nur als kurze Bemerkung am Rande. Tja, zum Video-CD bzw. DVD-Video erstellen. Wenn Sie sagen oder auf die Idee kommen, ich mache mir aus meinen Einzelbildern, die ich mit so einem digitalen Fotoapparat gemacht habe, mal eine Video-CD, das ist nicht so einfach. Sie können die Einzelbilder, müssten Sie erst irgendwie nach MPEG kodieren, bevor Sie daraus eine Art Slideshow machen können für so eine Video-CD. Also das geht nicht ganz so einfach, wie man sich das denken könnte. Unterdessen habe ich aber auch DVD-Player gesehen, die mit einer ISO-File-Struktur und ganz normalen JPEG-Files umgehen können. grafische Oberflächen zu diesen CD-Imagern, QVCD oder Orson, wäre zumindest mal einen kleinen Blick wert. Ja, das war es eigentlich an der Stelle. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Einen ganz letzten Link noch, den ich vergessen habe mitzunennen, DVD-Autor. Es gibt unterdessen erste Ansätze einer Autoring-Software, eines Frameworks für DVD-Autoring, aber das Ganze sieht so aus, damit geben Sie einen MPEG-2-File an und da macht Ihnen eine von Anfang bis Ende abspielbare DVD, ohne Menüs, ohne alles, und das wäre jetzt auch meine letzte Bemerkung dazu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ich denke, wir können vielleicht noch ein, zwei Fragen zulassen, weil dann müssen wir wieder den Raum hier freigeben für die nächste Veranstaltung.
Ja, fangen wir da oben an. Ganz müsste normalerweise so sein. Über diesen DVN, Sie brauchen aber einen Camcorder, der DVN kann. Frühere Camcorder könnte man per Software freischalten, neuere sind dort eher kritisch. Ja, weitere Fragen? Können Sie es noch mal ganz kurz wiederholen? Das Zusammenführen der beiden Halbbilder, Ach so. Kann ich dazu jetzt nicht sagen, da bin ich zu schlecht vorbereitet. Das kümmert sich das Kino darum, wie es das genau macht. Aber ich würde sagen, das mancht dort einfach zwei Halbbilder zusammen, obwohl das nicht ganz korrekt ist. Also man sieht auch, wenn man unglückliche Stelle erwischt, dann hat man wieder diese Zacken von den bewegten Objekten. Ja? Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Vorführung gäbe es dann ab morgen wieder draußen am Demostand.